Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Digital. Mein Name ist Martin Schmiedl, ich bin Gastgeber dieses Formates und als Vorstand der GfKD seit Jahren in der Begleitung von Transformationsprozessen, insbesondere wenn es um Digitalisierung geht. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die den digitalen Wandel mitgestalten, offen, praxisnah und mit dem Blick aufs Wesentliche, den Menschen hinter der Veränderung. Denn ich bin überzeugt, Digitalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mein heutiger Gast ist Georg Schlamp. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Lieber Georg, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir unterhalten uns heute, lieber Georg, über die Frage, wie Digitalisierung in der Bildung an Schulen gelingen kann und was es braucht, damit digitale Tools nicht nur eine Spielerei sind, sondern auch wirklich eine echte Lernhilfe und einen echten Mehrwert darstellen. Lieber Georg, stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähl uns, wie du dich so mit diesen Themen tagtäglich beschäftigst.
Ja, gerne. Also, wie gesagt, Georg Schlamp, mein Name. Ich bin seit ich traue es mir nicht zu sagen, über 25 Jahren schon an der Schule, also Lehrkraft an einem Gymnasium. Bin seit 16 Jahren jetzt Seminarlehrer für Englisch an einem Gymnasium im Landkreis München. Das heißt, ich bilde dort ReferendarInnen aus und unterrichte auch noch selber. Das läuft in Bayern am Gymnasium parallel. Das ist sehr, sehr schön, anders als in anderen Bundesländern. Und grundsätzlich unterrichte ich Englisch und Geografie, bilde also die Englischreferendarinnen aus und mache mir seit vielen, vielen Jahren Gedanken, Unterricht so ein bisschen zu verändern, Unterricht, Schule, Lernen irgendwie an die Bedingungen der Digitalität anzupassen. Einfach zu gucken, wie leben die Kinder da draußen, wie verändert sich deren Leben durch Digitales, durch Digitalität und wie müssen wir deswegen in der Schule darauf reagieren. Und das, also zum einen versuche ich das selber irgendwie an meinem eigenen Unterricht zu machen, versuche das meinen Referendarinnen beizubringen und gebe auch in dem Bereich schon seit vielen Jahren Fortbildungen und Vorträge und so weiter.
Und wir beide unterhalten uns heute über deine Erfahrungen, über deine Perspektiven auf dieses Thema. Da freue ich mich sehr drauf. Du hast zum Einstieg eine kurze Geschichte erzählen. Wir kennen uns ungefähr seit dem Sommer dieses Jahres, 2025, und hatten schon eine gemeinsame Veranstaltung zusammen, wo du auch Referent warst. Und da haben wir im Vorfeld dieser Veranstaltung mal drüber gesprochen, dass, weil wir auch selber viel im Bildungsbereich unterwegs sind, dass mal eine Mutter, wo wir eine Schule mit Endgeräten ausgestattet haben, gesagt hat, ach, die Jungs in der 11. Klasse oder 10. Klasse, die daddeln doch sowieso nur die ganze Zeit. Sie wüsste gar nicht, was das alles soll. Und da hast du, da erinnere ich mich sehr gut dran, dann gesagt, ja, wenn der Unterricht so schlecht und uninteressant und langweilig gestaltet ist, dann ist das auch kein Wunder, dass die Jungs nur an den Geräten lernen zu daddeln. Und das ist ja eine wunderbare, beispielhafte Nicht-Diskussion über die Frage, wie können Technologien, wie kann Hardware, Software, digitale Tools sinnvoll eingesetzt werden an den Schulen. Und vielleicht kannst du auf diese kurze Unterhaltung nach dem Motto, wie sinnvoll ist das, die Geräte an die Schulen zu bringen, noch mal kurz anschließen und deine Gedanken dazu loswerden, so ein paar Einstiegsgedanken.
Ja, das ist dieses Gespräch oder diese Aussage der Mutter, die zeigt so ziemlich deutlich genau das Problem, was wir haben. Es geht grundsätzlich nicht darum, dass wir jetzt Geräte in die Schule bringen und deswegen mit den Geräten sich alles verändert und die Geräte jetzt das Wunderwerk sind. Wir leben in einer komplett anderen Welt, in einer, Kultur, Kultur der Digitalität. Es gibt kein Off- und Online mehr, keine Trennung mehr. Die Kinder diskutieren in der Offline-Welt über Elemente, Erlebnisse, Erfahrungen aus der Online-Welt. Das vermischt sich. Wir alle werden in all unseren Verhaltensweisen, ob wir einkaufen, was wir hören, was wir gucken, wo wir hinfahren, von Algorithmen gesteuert, ohne es zu wissen. Und deswegen müssen wir ganz, ganz dringend den Kindern in der Schule beibringen, wie wir sinnvoll mit diesen Geräten arbeiten, wie wir sie sinnvoll nutzen. Und das ist der Haupt, ja, der Haupthintergrund dessen, was wir eigentlich tun müssen. Es geht nicht darum, dass wir durch jetzt eine besondere Lern-App den Unterricht verändern oder das Lernen verändern. Da gibt es auch noch tolle Ideen, da kommen wir sicher später noch darauf zu sprechen. Aber wichtig ist es, dass wir den Kindern eine Welt in diese digitale, einen Weg in diese Digitalität bereiten oder sie begleiten und ja, ihnen beibringen, kritisch sinnvoll damit umzugehen und nicht nur zu daddeln. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem und das ist aber unsere Aufgabe als Schule, weil es die Gesellschaft die letzten 10, 15 Jahre nicht so geschafft hat.
Und da ist jetzt tatsächlich, kommen wir vielleicht kurz zu so ein paar Einstiegsfragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, die Frage, welche Rolle spielen die unterschiedlichen Bildungsakteure, Organe und Organisationen eigentlich? Und ein Thema, da steckt so ein bisschen schon die Antwort in der Frage drin, was mich wirklich umtreibt, ist die Frage der Ressourcenallokation, ne? Wenn wir darüber sprechen, dass wir eine zukunftsfähige Gesellschaft ja, entwickeln wollen, dann ist für mich, da gibt es den schönen Satz, den hat auch jeder schon mal gehört, dass Bildung die einzige Ressource ist, die wir haben in Deutschland. Und dazu jetzt der Einstieg in unsere erste Rubrik, kurz gefragt, schnell geantwortet. Die Frage, erhält Bildung und erhalten die Bildungsakteure insgesamt eigentlich die richtige Wertschätzung, die sie verdienen, um diese Rolle auch ausfüllen zu können? Bitte um kurze Antwort zu dieser Frage.
Glaube ich nicht. Also wenn ich es erlebe, in Schulen, an Fortbildungen, wenn ich mit Kolleginnen rede, die meisten fühlen sich überarbeitet, die meisten fühlen sich in der Gesellschaft nicht entsprechend gewertschätzt. Es gilt immer noch, Lehrkräfte, ja, vormittags habe ich Recht und nachmittags habe ich frei, die sollen sich nicht so haben, die haben immer Urlaub. Und das ist, ja, jeder Mensch, der in Deutschland lebt, war mal in der Schule und deswegen kennt sich auch jeder mit Schule aus und jeder weiß, wie es geht und hat aber eigentlich nicht den wirklichen Blick ins Innere. Und es kommt auf sehr viele Lehrkräfte unfassbar viel zu mit der Digitalisierung, mit der Digitalität, weil sie es einfach, ja, weil es einfach viel zu schnell ging alles. Wir sind in einem kulturellen Wandel, dem keiner folgen kann. Und das ist schwierig.
Lass uns das doch schon mal, kurze Klammer auf, kurzer Appell aus dieser kleinen Runde hier heraus, mehr Wertschätzung für die Bildungsakteure und die Bildungsverantwortlichen in Deutschland. Klammer zu, das nehmen wir schon mal mit als Punkt. Nächste Frage, kurze Antwort. Kann Digitalisierung die Schule wirklich verbessern?
Ja, also wie gesagt, es gibt Kleinigkeiten, kommen wir, glaube ich, später noch darauf zu sprechen. Anwendungen, die man wirklich sinnvoll nutzen kann. Ansonsten ist die Frage, ob kann nicht die richtige, durch Digitalität muss Schule verändert werden oder wegen Digitalität muss Schule verändert werden. So.
Sehr gut. Sind Lehrkräfte heute mit deinem Blick ausreichend auf die Aufgaben im digitalen Unterricht oder in der Digitalität vorbereitet?
Überhaupt gar nicht. Also ich habe jetzt zum Beginn September, Mitte September 8 neue Referendarinnen bekommen, alle von unterschiedlichen Unis in Bayern. Die habe ich mal gefragt, inwieweit sie mit KI, mit Fake News und grundsätzlich mit Digitalität an der Uni zu tun hatten. Alle haben gesagt, so gut wie gar nicht. Und das Highlight war für Digitalität, dass der Dozent den Beamer an das iPad anschließen konnte. Das ist nicht an allen Unis so, ich möchte das nicht verallgemeinern. Es gibt ganz tolle Dinge. Ich habe gerade mit einer Doktorandin der Uni Dortmund ein längeres Interview gehabt, die ein KI-Projekt aufsetzen wollen, was sehr, sehr vielversprechend ist. Aber in der Summe ist es sehr schwierig.
Also auch wieder Klammer auf, Stichwort Lehrkräfteausbildung im Studium. Alleine findet das noch viel zu wenig statt,
Ja.
das Thema Digitalität. Okay.
Auch die Fortbildung. Es gibt also in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Mengen an Angebote an Fortbildungen. Wir haben in Bayern sehr viel, auch sehr viel Kostenloses. Das Problem ist, dass es ein zeitliches Problem ist manchmal. Also da weiß ich, gehe ich auf sehr dünnem Eis, aber ich fordere nicht nur Fortbildungen, sondern auch Zeit für die Fortbildungen. Also dass Lehrkräfte auch Zeit bekommen, sich
Ja,
fortzubilden.
absolut
Weil es ist
richtig.
einfach, ist nicht da.
Ja. Ich bin selbst Vater einer Tochter und mir ist das Thema Medienkompetenz oder digitale Medienkompetenz extrem wichtig. Ich beschäftige mich aber auch jeden Tag mit dem Thema Digitalisierung. Glaubst du, dass Schülerinnen und Schüler durch die Nutzung von digitalen Tools, wenn wir uns so ein positives Zukunftsszenario in den Bildungseinrichtungen vorstellen, erhalten die mehr Eigenverantwortung? Kann man denen mehr zumuten vielleicht auch?
Man muss sie begleiten, man muss es ihnen zeigen. Und dann können sie, ich glaube, also das ist so ein bisschen wie Montessori, ich muss halt gießen, die Blume. Also ich muss sie nicht festbinden irgendwo und sagen, sie muss gerade auswachsen, sondern ich muss sie gießen und düngen. Und das ist genauso mit digitalen Geräten. Das ist sehr, sehr schwierig, das ist unfassbar gefährlich. Diese Welt, in die sie da reingelassen werden, je jünger sie sind, desto schwieriger. Aber sie kommen schon zu einer gewissen Souveränität, wenn man sie anfangs etwas begleitet.
Und da ist aber, jetzt kommen wir wieder zum vorletzten Punkt, ne? Die Kompetenz bei den Lehrkräften natürlich auch super wichtig, dass die sich halt auch am Ende mit den Themen beschäftigen und beschäftigen können, ne? Kommen wir zum Ausgangspunkt unserer Unterhaltung. Das Zitat der Mutter, die sagt, ach, meine Jungs daddeln ja sowieso nur an den Geräten, ist der Widerstand gegen Digitalisierung, Digitalität oder gegen diese digitalen Werkzeuge eher bei den Eltern zu finden oder bei den Lehrkräften? Was würdest du sagen?
Tatsächlich ändert sich das so ein bisschen. Also früher war oft Widerstand bei den Eltern. Jetzt, seit jeder Politiker sich hinstellt und sagt, wir brauchen ein Social-Media-Verbot, damit er irgendwie auch das mal gesagt hat, haben es viele Eltern verstanden und tatsächlich unterstützen sehr viele Eltern diese Bestrebungen, in der Schule sinnvoll damit umzugehen. Aber ich habe immer wieder, ich war vor, weiß nicht, 6 Wochen war ich auf einer Veranstaltung. Ist ein Lehrer aufgestanden hinter mir und sagt, jetzt hören Sie mal in der Schule auf mit diesen digitalen Dingern und verbieten Sie das alles, weil zu Hause daddeln die ja eh schon die ganze Zeit. Da denke ich mir dann, sorry, ich habe deinem Kind das Handy nicht gekauft. Also das ist so ein bisschen schwierig. Und bei den Lehrkräften, Widerstand ist das falsche Wort. Sehr, sehr viele wollen, sehr viele möchten. Es ist eher die Frage, wie und wann und wie sollen sie es lernen und wann sollen sie es lernen.
Also vielen Dank erstmal. Das ist im Grunde genommen jetzt die erste Rubrik gewesen. Vielen Dank für die kurzen Antworten. Lass uns mal in die einen oder anderen Aspekte noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe tatsächlich auch die große Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist sinnvoller Einsatz von Zeit und Ressourcen, was du vorhin schon angesprochen hast, bei den Lehrkräften, sinnvoller Einsatz von Steuergeldern bei der Ausstattung von Schulen mit Endgeräten, mit dem digitalen Klassenzimmer, kann man sagen, wenn du dir die Initiativen aus dem ersten Digitalpakt anschaust und anschaust die Diskussion, die ja jetzt in Richtung zweiten Digitalpakt geführt werden. Da sollen ja wieder Fördermittel bereitgestellt werden. Wie siehst du den aktuellen Status insgesamt der Digitalität an den Schulen? Und was sind so deine, ja, Forderungen, deine Gedanken, die dich umtreiben, damit wir in so eine positive Grundstimmung diesbezüglich reinkommen?
Oh, das ist ganz schwierig. Ich war vor 2 Wochen in Leipzig und habe dort für einen Schulbuchverlag, da war so irgend so ein Event, wo die bestimmte Lehrkräfte eingeladen hatten, habe ich einen Vortrag gehalten, habe mich nachher noch lange mit einigen unterhalten. Und das waren 3 Bundesländer aus Ostdeutschland, die dort eingeladen waren und verschiedene Lehrkräfte. Und tatsächlich habe ich mit 2 Damen von einer Oberschule, also wirklich weiterführende Schule, bis ganz nach oben, lange unterhalten. Und dann haben wir auch über bestimmte Unterrichtsszenarien geredet und gesagt, ja, dann nehmt ihr eure iPads und dann macht ihr das. Ja, haben wir nicht. Wie? Die haben kein einziges iPad in der Schule. Das ist eine Schule, wo die Kinder hinterher rausgehen und dann studieren sollen. Die haben kein iPad, die haben keine Schul-iPads bekommen. Ich weiß nicht, wo also die haben interaktive Whiteboards gekauft. Das möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber der einzige Grund, ein interaktives Whiteboard zu kaufen, ist, dass sich der Landrat davor fotografieren lassen kann. Für diesen Preis kann ich 15 Tablets kaufen, egal welcher Sorte, und kann dann die SchülerInnen damit arbeiten lassen, kommunikativ, kollaborativ. Also diese unterschiedliche Ausstattung, die wir haben, verstärkt einfach, wir sind Europameister, was den Zusammenhang zwischen Elternhaus und Bildungserfolg der Kinder angeht.
Ja.
Und also es ist schrecklich bei uns. Und durch diese unterschiedliche Art der Ausstattung, weil irgendwelche Sachaufwandsträger, die keine Ahnung haben von Schule, entscheiden, was die Schulen anschaffen müssen. Der gesamte Landkreis kauft Whiteboards. Der gesamte Landkreis, in Köln liegen, ich glaube, 10.000 Surface-Tablets im Keller, weil die so streng eingerichtet sind, dass keiner mitarbeiten kann, nicht weil sie nicht möchten. Ja, also da gibt es so viele Menschen, die an verschiedenen Dingen rumdrehen und die Schulen nicht selber entscheiden lassen, was sie möchten, die Schulen nicht selber Konzepte entwickeln lassen, dass es extrem schwierig ist. Also das ist ganz, ganz großes Problem.
Jetzt wäre ja genau diese Heterogenität im Grunde genommen, könnte man auch sagen, wir zentralisieren das alles. Wir zentralisieren die Beschaffung. Wir wissen, es gibt kommunale Selbstverwaltung. Die Schulträger sind diejenigen, die investieren in die Schul-IT. Wir wissen, Bildung ist Ländersache. Wir wissen aber auch, der Bund hat jetzt somit beim ersten Digitalpakt und beim zweiten ja jetzt auch Gelder mit reingegeben und will ja im Zweifel auch mitbestimmen. Jetzt sagst du, lass die Schulen das selber bestimmen. Das heißt, wir hätten ja im Grunde genommen noch eine größere Heterogenität, weil von Schule zu Schule die Ausstattung unterschiedlich ist. Warum plädierst du dafür, dass man den Schulen die Entscheidungen überlässt?
Weil Schulen wissen, wo sie stehen, Schulen wissen, wo sie hin möchten. Die Schulen brauchen natürlich Begleitung von außen. Also sie brauchen jemanden, der kommt und sich anschaut, was ist es, was wollt ihr, der denen zuhört und versucht, mit ihnen Konzepte zu entwickeln. Aber die Schulen wissen, wo ihre SchülerInnen herkommen, was dahinter steckt, was für Elternhäuser sie haben, wie weit die sind, wie weit die Eltern sich einbringen oder nicht, wie weit die Lehrkräfte sich entwickeln möchten oder nicht. Und dann müssen Schulen einen eigenen Weg finden, und aber vor allem auch die richtigen Voraussetzungen haben. Also ich habe schon eben auch gesagt, Schulen müssen auch Tablets oder Geräte bekommen. Also das ist so, also ich war wirklich, ich wusste nicht, dass es in Deutschland noch weiterführende Schulen gibt, die überhaupt nichts haben. Da
Ja.
war ich sehr, sehr überrascht und es war keine Kleinstadt.
Ja, das ist tatsächlich, also da bin ich auch immer wieder überrascht davon, wie heterogen am Ende die Situation noch ist an den Schulen in Deutschland. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Schulleiterin und ihrer Stellvertreterin gesprochen, auch von einer Schule in Norddeutschland. Und die haben, finde ich, einen sehr schönen Ansatz für ihr Schulentwicklungskonzept geschrieben. Da spielt Digitalität eine große Rolle und eben auch die Beschaffung von Endgeräten über das Thema private Finanzierung. Die wollen die Eltern mit beteiligen und das finde ich auch alles, also fand ich sehr, sehr lobenswert, wie viel Zeit und Energie und Engagement da reingesteckt wurde und auch lieber am Ende in die Arbeit, die sie da auch reinstecken. Die sind tatsächlich mit Gegenwind konfrontiert worden aus der lokalen Presse. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da gibt es dann tatsächlich nicht nur Leserbriefe, sondern auch redaktionelle Kommentare und Meinungen, die da auch noch mal Gegenwind entfachen. Wie kannst du, das hast du ja vielleicht auch schon mal gehört, da den einen oder anderen Hinweis geben, wie kann man damit umgehen, wenn man jetzt als Schulleiterin ja auch sehr exponiert am Ende auch ist in der Gegend, in der Region, in der Kommune, in der man lebt und arbeitet?
Also das Problem ist, also Presse ist ja auch, da gibt es ja auch ein breites Spektrum von traditionell Boulevardpädagogik, und auch da sitzen ganz alle, die bei jeder Zeitung arbeiten, waren mal in der Schule. Und zum Teil ist es halt 40 Jahre her. Und das ist dann manchmal schwierig. Und viele sehen eben auch nur die Problematik, die man jetzt immer in den Medien sieht, weil es alles gerade so modern ist, Tablets und Social Media ist Gift und alle Kinder bringen sich um und alles ist schrecklich. Und also Entschuldigung, es passiert und es ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Aber genau deswegen müssen wir den Kindern beibringen, wie man damit umgeht. Also wie sie diese digitalen Medien nutzen und nicht Gefahr laufen, in irgendwelche Abhängigkeiten zu geraten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man Eltern einfach auch auf Elternabenden erklären sollte. Es gibt sehr, sehr viele tolle Medienberater. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich selbstständig gemacht haben und Elternabende, Schulveranstaltungen für Social Media machen. So jemanden einladen, so jemanden mal für einen Elternabend oder dann auch die Presse einladen, und weil die haben Argumente und die zeigen, wir müssen ihnen beibringen, wie man damit umgeht, weil zu Hause passiert es nicht.
Ja, das ist auch, da kommen wir nochmal ganz kurz zu der Rolle der Eltern, sehe ich auch ganz, ganz häufig, und das hast du ja auch schon angesprochen, Stichwort Medienkompetenz, Digitalkompetenz, auch Budget und finanzielle Kompetenz im Elternhaus, im Verhältnis zu der Frage, wie digital kompetent werden die Kinder, da ist eine unglaubliche Schere, die sich auftut. Das ist auch ein Thema, was uns und mich auch sehr umtreibt, das Thema digitale Teilhabe, weil die Gefahr besteht schon, dass die Kinder, die eben aus nicht so bevorzugten Elternhäusern kommen, auch wirklich abgehängt werden. Ne? Das ist ein großes, großes Thema, was ich auch als absolute Gefahr sehe.
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Deswegen finde ich es auch, also ich finde es toll, wenn Schulen sich auf den Weg machen und sagen, wir wollen elternfinanziert oder teilfinanziert irgendwie Geräte anschaffen. Es müssen aber auch immer die bedacht werden, die es nicht können. Ja. Also da brauchen wir Fördervereine, da brauchen wir Gelder vom Bund, da brauchen wir Schulgeräte. Also unsere Schule ist Speckgürtel München, uns geht es wunderbar. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Schulgeräte und wir haben verschiedene Systeme, mit denen wir arbeiten. Eines ist so ein Grundsystem, dass die Kinder, wenn sie möchten, ab der 7. Klasse ihre eigenen Tablets mitnehmen können, aber nicht müssen. Also keine Verpflichtung, kein irgendwie Sozialneid durch ein verpflichtetes Bring Your Own Device. Und wenn sie an dem Projekt teilnehmen möchten, aber in der Familie kein Geld da ist, dann kriegen sie von uns ein Gerät. Und das machen wir still und leise und sie kriegen einfach ein Leihgerät. Aber das muss man als Schule halt auch lange vorbereiten, das muss man sich leisten können, da muss der Sachaufwandsträger mitspielen und so weiter. Aber eigentlich, also wie gesagt, ich verlange sowas vom Sachaufwandsträger, vom Staat, dass dafür gesorgt ist.
Genau, das ist eigentlich das Idealszenario, was du beschreibst. Ne? Wir wissen aber, es gibt halt tatsächlich Regionen, Schulträger, Gemeinden, in denen das eben nicht so ist. Ne?
Ja, viele.
Ja. Kommen wir mal zu ein paar Positivgeschichten und Beispielen. Ich weiß, du brennst für dieses Thema. Was sind so deine Lieblingsgeschichten, auch aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung als Lehrkraft, wo du gemerkt hast, Mensch, da hilft wirklich eine digitale Kultur, da helfen digitale Tools bei einer Aufgabenstellung im und um deine Schule herum oder auch in deiner Tätigkeit als Berater für andere Schulen?
Da hole ich jetzt ein ganz klein bisschen aus. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund der 21st Century Skills. Es gibt dieses Grundkonzept der 4K, 4C. Das ist ein größeres Konzept, kommt aus Amerika. Da haben sich Bildungsschaffende, WissenschaftlerInnen, Lehrkräfte zusammengetan, um zu überlegen, was müssen wir machen, damit wir Kinder im 21. Jahrhundert in einer Kultur der Digitalität trotzdem so zu selbstbewussten, kräftigen, kritischen Menschen erziehen, die Welt selber mitgestalten können. Und da gibt es verschiedene Bereiche und eines sind diese 4K. Das sind, wird fälschlicherweise Kompetenzen genannt, sind keine Kompetenzen, aber es sind Elemente, die eigentlich in den Unterricht einfach rein müssen, die selbstverständlich sind, aber die wir viel mehr brauchen, um der Digitalität zu begegnen. Also mehr Kommunikation, weil Kinder zu Hause nicht mehr mit ihren Eltern sprechen, schon seit die Fernseher in der Küche stehen nicht mehr. Also jeder war gerade im Sommer im Urlaub und in jedem Lokal sitzt eine Familie, da hat das Kind ein Tablet vor dem Gesicht, dass die Eltern in Ruhe essen können. Und das sind da nur die sich das auch in der Öffentlichkeit trauen. Die Kinder streiten nicht mehr. Kinder müssen lernen, dass niemand das Recht hat, unwidersprochen zu bleiben. Dass jeder das Recht hat auf seine Meinung, solange sie ethisch normativ im Rahmen bleibt. Kollaboration, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Verantwortung übernehmen für das Gesamtprodukt. Nicht nur jeder macht so ein bisschen und dann tragen wir es zusammen wie bei der Kooperation, sondern wirklich Verantwortung übernehmen, auf ein Ziel hinarbeiten, kritisches Hinterfragen und kreatives Denken, kreativ um die Ecke denken, kreativ neue Lösungswege finden. Und gerade in diesem Bereich, das ist kreative, kreativen Ideen finden, nicht nur Kunst und Musik, auch wenn die viel mehr in die Schule gehören, meiner Meinung nach, aber auch das andere Aufgabenformate bearbeiten und das Kollaborative, das sind zwei Dinge, die mir, seit wir da in der Schule ein bisschen mehr mitarbeiten, schon jetzt seit ein paar Jahren das versuchen, einfach die unheimlich Spaß machen, weil die Kids, man merkt es richtig, wir fangen in der 5. Klasse mit an, wir haben so ein Medienmethodencurriculum, wo viel drinsteht, sowohl Technik als auch in diese Methoden und Kompetenzen Und man merkt so, dass dieses Verpönte, oh, heute mussten wir wieder machen, was wir wollten, und oh, wieder Gruppenarbeit, ist weg. Also die arbeiten sehr häufig, sehr gerne gemeinsam. Und das macht eine Freude, da zuzuschauen. Früher war diese scheiß Gruppenarbeit wieder, weil diese Haltung, ich lass mich bitte unterhalten, erzähl mir was, und ich sitze da und konsumiere, die ist ja immer noch drin, die wird ja immer stärker. Und trotzdem sehe ich das immer wieder auch an anderen Schulen, teilweise an Fortbildungen, kriege es erzählt, dass dieses kollaborative Arbeiten einfach in den Vordergrund rückt und die Kinder das gerne machen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung zum Beispiel. Wir kamen vorletzte Woche, vor in der Woche vor den Herbstferien, jetzt bei uns, weil wir haben gerade Herbstferien, kamen zwei Schüler aus der 8. Klasse und haben gesagt, Herr Schlamp, bei Ihnen macht der Unterricht so voll Spaß. Das hört man nicht oft. Also
Ja.
gar nicht oft. Und ich habe mich voll drüber gefreut. Und die haben aber vor allem miteinander reden müssen
Ja.
im Unterricht.
Und wie nutzen die dann im Zweifel ein iPad habt ihr da oder ein
Ja.
Tablet? Genau, also was passiert da sozusagen in dieser kollaborativen Szene?
Ganz unterschiedlich. Das ist teilweise recherchieren sie, teilweise arbeiten sie mit KI, teilweise ohne, teilweise gestalten sie Medien. Ich hatte vor 3 Jahren, glaube ich, ein literarisches Projekt in der 9. Klasse. Da habe ich gesagt, ich habe sie in Gruppen eingeteilt, je nachdem, welche Bücher sie in den letzten 2 Jahren gelesen hatten. Und dann sollten sie irgendein digitales Produkt erstellen. Es war völlig egal was. Sie hatten 5 Stunden Zeit. Wichtig war, sie sollten mit der Sprache arbeiten, mit dem Buch arbeiten, auf Shareability achten, also Datenschutz, Urheberrecht, Größe und so weiter. Sie sollten sich irgendein digitales Produkt ausdenken, aussuchen, was sie wollten. Da mussten sie erstmal streiten und diskutieren. Ich habe einen Podcast gekriegt, ich habe einen Werbefilm gekriegt, einen Trailer von einer theoretischen Verfilmung eines Buches, was noch nicht verfilmt wurde. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und natürlich haben sie dann da mit den Geräten gearbeitet, aber auch darüber geredet und Texte geschrieben und Drehbücher geschrieben und überlegt und mit dem Buch gearbeitet und so. Und das ist halt einfach, macht wahnsinnig Spaß.
Aber da ist halt auch wieder, das ist ja, glaube ich, ein Grundgedanke, sag ich mal, das digitale Werkzeug ist echt ein Werkzeug. Also es ist halt, es wird nicht genutzt, um es zu nutzen, ne, sondern es ist tatsächlich ein, ja, ein Instrument, das man auch beherrschen muss und auch bedienen können muss, ne?
Und es ist natürlich auch ein Werkzeug, also alle 3/4 unserer jetzigen Grundschulkinder wird in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Alle werden sie mit digitalen Geräten arbeiten, die es nicht gibt. Und wir müssen sie aber irgendwie darauf vorbereiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie lernen, damit zu arbeiten, dass sie aber diese anderen 4 Elemente auch einfach wieder verstärkt trainieren und üben und so weiter. Und wir haben zum Beispiel, also viele unserer Schüler nutzen dann diese Geräte, also sie freiwillig mitnehmen, einfach als Heftersatz, als Schreibgerät. Das ist ja völlig normal. Und auch da ist es aber sinnvoll, wir nutzen da ein Programm, ich möchte es den Namen nicht nennen, aber das ist eines von den größeren Schreibprogrammen auf den iPads, und das hat halt also zum einen eine KI-Möglichkeit inzwischen, dass ich mir aus meinen Aufzeichnungen selber Prüfungsfragen erstelle. Also alles, was ich mitschreibe, sage ich so, und jetzt prüf mich darüber. Das kann dieses Programm schon. Oder dass ich eine handschrifterkennende Schlagwortsuche habe. Ja? Das heißt, ich bin nach 2/3 des Schuljahres, und wir haben doch mal über das Thema schon geredet. Und dann findet dieses Programm eben über die Handschrifterkennung in all meinen Unterlagen alles, was ich dazu geschrieben habe. Und das sind auch so Dinge, einfach um, wie du gesagt hast, das als Werkzeug nutzen zu können. Und das muss man natürlich lernen. Genauso wie dieses kritische Nutzen dann gerade von KI-Werkzeugen.
Genau, jetzt hast du das Schlagwort KI schon mehrfach genannt. Lass uns kurz darauf noch eingehen. Ich bezeichne ja die KI-Kompetenz manchmal so als die fünfte Kompetenz neben den von dir erwähnten 4K. Ich finde es extrem wichtig, das zu nutzen, aber auch die Begrenzungen und die ja, Vorsicht walten zu lassen, Begrenzungen zu kennen und Vorsicht walten zu lassen, was das Thema Umgang mit KI anbelangt. Wo siehst du heute, jetzt haben wir Ende 2025, die größten Einsatzmöglichkeiten für KI und wo siehst du heute noch die größten Begrenzungen diesbezüglich in Bezug auf schulische Aktivitäten und deine Aktivitäten als Lehrkraft?
Wir haben zwei ganz große Aufgaben. Wir müssen einmal den Schülern beibringen, was das Zeug kann und was es nicht kann. Die müssen lernen, damit umzugehen. Draußen, die ganze Welt funktioniert mit KI. Alle akademischen Berufe lassen ihre Texte mit KI schreiben und gehen dann mit ihrem Fachwissen drüber. Überall, in der Landwirtschaft, in der Medizin, in allen Bereichen ist KI wichtig. Deswegen müssen sie lernen, damit umzugehen. Sie müssen lernen, was es kann, was es nicht kann, was sind die Halluzinationen, wo muss ich Fakten überprüfen. Ich brauche Basiswissen, ich brauche Kontextwissen, um Ergebnisse von der KI einordnen zu können. Das ist eine. Das zweite ist, Sie müssen lernen, es ist ein Werkzeug, ein Partner, eine Hilfe, ein kleiner Hauself, so ein Dobby, irgendwas. Und es ersetzt nicht den Kompetenzerwerb. Ich muss trotzdem lernen zu rechnen, zu schreiben, zu hinterfragen, zu recherchieren, kreativ zu sein. Um es zu können und auch um Texte oder Ergebnisse der KI einschätzen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das sind nicht nur Möglichkeiten, sondern es sind einfach unsere Aufgaben. Möglichkeiten gibt es viele und da komme ich jetzt zurück auf das, was ich vorhin zweimal schon angeteasert habe. Also wirklich tolle digitale Anwendungen, die das Lernen besser machen. Also richtig aufregende oder richtig Dinge, die, glaube ich, wirksam sind, gibt es jetzt erst seit KI und das sind adaptive Lernsysteme. Also das sind die Möglichkeiten, da gibt es schon zwei, drei. Und ich kann auch sehr schön einfach mir selber Assistenten, Lernassistenten bauen, die ich den Schülern zur Verfügung stelle, der mit ihnen dann in einer Engelsgeduld, die ich nicht habe, das Present Perfect 28 Mal erklärt und dann Übungsaufgaben stellt. Und sie können nachfragen und nachfragen und nachfragen. Und es ist nicht mehr schwer, solche Assistenten zu erstellen, die sie nutzen können, wann sie möchten, wo sie möchten. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und diese adaptiven Geschichten, die wirklich alle SchülerInnen in ihrem Tempo dann Erkenntnisgewinn oder zum Lernzuwachs führen. Die sind gerade in der Entwicklung, da gibt es schon tolle Sachen und das wird immer besser und das ist was, was uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr unterstützen wird. Was überhaupt nicht die Lehrkraft ersetzt, gar nicht. Also Beziehungsarbeit ist und war und wird auch immer das Wichtigste an der Schule bleiben. Aber durch diese adaptiven Geschichten und diese Assistenten kann man einfach sehr, sehr viel Gewinn erhalten.
Ja, sehr spannend. Okay, da sind wir gespannt auf die Entwicklungen, die sich da noch ergeben, tatsächlich in den nächsten Jahren. Lieber Georg, wir könnten noch stundenlang, glaube ich, weiter sprechen. Ich muss leider so ein bisschen in Richtung Ende schon schielen unseres Gespräches. Wir haben da noch eine Rubrik, die wir entweder oder genannt haben. Und darauf würde ich dich jetzt vorbereiten, kurz. Also du wirst jetzt gleich zwei Begriffe von mir genannt bekommen und du entscheidest dich idealerweise für eins. Du kannst aber auch gerne sagen, Spiele, das habe ich noch nie gehört, darum geht es gar nicht. Ich werde dir jetzt die ersten Begriffe einmal zurufen und du kannst dich entscheiden. Also, herzlich willkommen zur Rubrik Entweder oder. Wir beginnen. Tablet oder Schulbuch?
Beides. Also die Kinder müssen lernen, digital zu lesen. Sie müssen aber auch lernen, analog zu lesen. Also es sind einfach unterschiedliche Arten des Lesens. Und die Kinder kommen mit unterschiedlichen Dingen zurecht und sollen wählen. Müssen aber lernen, mit beiden zu arbeiten.
Frontalunterricht oder Projektarbeit?
Ja, Frontalunterricht ist ein sehr verpöntes Wort. Im Idealfall habe ich einen frontal geplanten, gesteuerten Unterricht, der sehr viel Projektarbeit, Gruppenarbeit, kommunikative, kollaborative Phasen stringent, schön verknüpfend durch den Tag oder je nachdem, wie auch immer, leitet und lenkt.
Lernplattform oder Arbeitsblatt?
Es gab noch niemals irgendwo jemals ein Arbeitsblatt, was irgendein Schüler, eine Schülerin emotional berührt hätte. Also natürlich sind sie manchmal nötig und hilfreich, aber tolle Lernplattformen sind auch was Schönes.
Elternabend vor Ort oder digitales Infoportal und Online-Elternabende?
Ja, auch in Kombination. Also Online-Elternabende sind für alle praktischer. Aber Elternabende vor Ort sind auch sehr, sehr wichtig, einfach um menschliche Begegnungen zu haben, nach wie vor. Und wir kombinieren. Wir haben einen Elternsprechtag bei uns an der Schule online, einen haben wir in Präsenz.
Wunderbar, okay. Noch zwei Begriffe oder Begriffspaare. Schulcloud oder USB-Stick?
Cloud. Also wie viele USB-Sticks wir im Lehrerzimmer befinden und SchülerInnen und so weiter. Und also allein die Ausrede, mein USB-Stick war kaputt, ich habe das Referat nicht dabei, fällt damit weg.
Gut. Lieber technikaffine Schüler oder skeptische Eltern?
Ja, lieber die SchülerInnen natürlich. Also skeptische Eltern werden Gott sei Dank weniger, gibt es nach wie vor. Technikaffine SchülerInnen sind keine Digital Natives, ganz wichtig, können vieles nicht, können vieles aber auch schon auf andere Art und Weise und sind mir wesentlich lieber.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du diese Rubrik auch mitgemacht hast, lieber Georg. Vielen Dank für deine kurzen Antworten. Ich versuche mal unser Gespräch zusammenzufassen. Wir haben tatsächlich auch so einen kleinen Appell ja schon zu Anfang reingepackt und den will ich gerne nochmal aufnehmen. Und du bist in meinen Augen tatsächlich auch ein perfektes Beispiel dafür, wie viele engagierte Lehrkräfte es in Deutschland gibt, die sich auch mit der Zukunft unserer Kinder auch in Bezug auf das Thema Digitalität beschäftigen. Deswegen auch mal mein Appell nochmal an uns alle, dass uns nicht über die Lehrerinnen und Lehrer schimpfen, sondern dass uns mit ihnen sprechen und Wertschätzung entgegenbringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, hört das jemand aus dem Kreis der Schulträger und der Politik? Lass uns mehr in Bildung investieren und in unsere Bildungsakteure, die die Verantwortung tragen dafür, dass unsere Kinder sich gut entwickeln. Also das erstmal nochmal als ersten Punkt der Zusammenfassung. Lieber Georg, vielen Dank für deine Beispiele, für deine Erfahrungen aus dem Schulalltag heraus. Man kann dich ja buchen und anfragen, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal rausstellen möchte. Also da auch, weil du ganz viele Geschichten aus deinen Veranstaltungen, aus deinen Vorträgen erzählt hast, nutzen Sie die Gelegenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier auch auf den Georg Schlamp zuzugehen und ihn zu nutzen, weil er wirklich tolle Geschichten und tolle Ideen und Beispiele auch einbringen kann. Lieber Georg, vielen Dank für das tolle Gespräch, was wir führen durften.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und danke für den Werbeblock. Also ich bin schon Vollzeit-Lehrkraft. Ich mache viele Fortbildungen und so weiter. Also helfe gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich über die durch die Städte tingele. Also es ist schon, ich bin schon an der Schule die meiste Zeit. Aber tatsächlich führe ich gerne auch Gespräche und so Fortbildungen und so weiter. Ja.
Ja, genau. Also deswegen.
Vielen Dank. Also hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GfKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder bewerten Sie uns. Unser Format heißt Mensch Digital. Und weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden, bleiben Sie gerne menschlich. Bis bald!